Hallo und willkommen zum heutigen Webinar in unserer Serie Trust in Cloud. Am heutigen Tag wollen wir uns einmal damit beschäftigen, wie es aussieht rund um Compliance, Governance und auch Datenklassifizierungen und wie mir Azure und Office 365 hier aus einer technologischen Sicht Unterstützung bieten können. Unsere Agenda für den heutigen Tag bedeutet eben, wir schauen uns an, was ist eine Datenklassifizierung, wie setze ich die ein, was bedeutet auch Datengovernance und was bedeutet auch Compliance im Sinne des Datenschutzes. Wie starte ich ein solches Projekt? Also ich möchte ein bisschen aus der Erfahrung berichten, was andere so tun und welche technischen Hilfsmittel mir auch mit Azure und Office 365 dafür zur Verfügung stellen. Außerdem werden wir uns anschauen, wenn ich Daten zur Verfügung stelle, wie kann ich die einem Auditor oder meinem Auditor zur Verfügung stellen und welche Möglichkeiten und Strategien es gibt, um das neue Security Center und das neue Protection Center von Office 365 einmal anzusehen. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in einem Datendschungel leben mittlerweile. Also ich muss einfach immer auch das Bewusstsein schaffen im Unternehmen, was ist Datengovernance, brauche ich das überhaupt, was sind schützenswerte Daten in meinem Unternehmen, welche Vorteile hätte ich, wenn ich eine Cloud-Technologie dafür einsetze, wenn ich Daten auch in der Cloud speichere und wie kann ich dann einfach innovativ vorgehen, um einfach auch auf dem aktuellen Stand bleiben zu können mit meinem Datenschutzmodell. Das bedeutet, ich habe mit der neuen Technologie einfach die Möglichkeit, dass ich sehe, wir haben weltweit 4,5 Millionen User, die unterschiedliche Daten nutzen, die innovativ sind, die Daten austauschen, transformieren und so weiter. Und es gibt hier einen sehr großen Ausblick, auch von der Microsoft, wie wird das im Jahr 2025 ausschauen. Und dort sehen wir einfach, wir werden 60% aller elektronischen Geräte werden in Wirtschaften verwendet oder in Economies verwendet, die derzeit in der Entwicklung stehen, die derzeit entwickelt werden. Und wir werden auch sehen, dass 4 Millionen Daten über mobile Internetabonnements verteilt werden und dass das einfach weltweit passiert. Also wir haben ja auch jetzt schon eine tolle Umsetzung hier drinnen und sehen eben auch, wie das Internet und die Internet-Usage einfach wächst und wie sich das auch entwickelt in unserem Markt. Also stellen Sie sich einmal vor, wie das vor 10, 15 Jahren war. Heute ist es einfach undenkbar, dass man keine Internetverbindung hat und zwar egal, wo man sich gerade befindet. Und eine weitere Strategie oder ein weiterer Ausblick ist einfach, dass wir bis zum Jahr 2025 die meisten unserer Daten in einer Cloud speichern werden oder über einen Cloud-Service einfach bewegen werden. Weil es kann natürlich beidseitig sein, es muss ja nicht sein, dass meine Daten tatsächlich in der Cloud gespeichert werden, aber eine Bewegung findet einfach statt. Denken Sie einfach nur daran, dass Ihre eigenen Daten auch einfach per E-Mail von A nach B verschickt werden, dann habe ich schon eine Bewegung von Daten und auch hier wird ja die Cloud verwendet. Aus einer Unternehmensperspektive muss ich natürlich, wenn es um die Daten des Unternehmens geht, immer zwischen Möglichkeiten und Sicherheitsrisiken abwägen. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein schmaler Grat, sehr oft, weil ich habe auf der einen Seite habe ich unendlich viele Möglichkeiten mit der heutigen Technologie. Ich bin sehr agil geworden. Ich kann eine Kostentransparenz erzeugen. Ich kann mein Unternehmen einfach in ein modernes, innovatives Unternehmen umwandeln. Ich muss modernisieren. Ich habe einfach neueste Technologien zur Verfügung. Auf der anderen Seite sind aber auch die Sicherheitsrisiken enorm gestiegen. Ich habe begonnen, in der IT zu arbeiten. Da haben wir noch gesagt, okay, achtstellige Kennwörter, das ist unmöglich mit den derzeitigen Rechenleistungen, das jemals zu errechnen. Jetzt ist es innerhalb von wenigen Minuten einfach erfolgt, wenn ich unsichere Kennwörter habe, dass man die auch hacken kann. Das heißt, ich habe einfach immer erhöhte Sicherheitsrisiken. Ich muss auch hier aus einer IT-Strategiesicht immer am Ball bleiben. Ich muss einfach schauen, wie gehe ich damit um? Welche Attacken gibt es im Unternehmen? Habe ich einfach Sicherheitsrisiken, wie zum Beispiel auch der Schutz der Privatsphäre. Also es gibt ja auch hier Themen, wo ich mich damit beschäftigen muss. Wie schaut es hier mit dem Datenschutz aus? Wie schaut es aus, wenn ich einmal tatsächlich einen Ausfall habe? Wie gehe ich mit einem Datenverlust um? Das kann vorkommen. Auch mit den tollsten Sicherheitsmethoden kann ich an Datenverlust erleiden. Und wie gehe ich natürlich auch mit einer Ausfallszeit um? Wie bewerte ich einfach meine Sicherheit? Wie bewerte ich meine Technologien und den Umgang mit meinen Daten, wenn ich zum Beispiel einfach keine Internetverbindung habe oder wenn ich einfach wirklich sagen kann, okay, ich sehe halt, ich kann heute online nicht arbeiten, ich bin down mit meinen Internetleitungen. Welche Strategien habe ich dann hier? Im ersten Schritt schauen wir uns jetzt einmal die Daten-Governance an und wie wir damit umgehen. Gehen wir mal kurz hier durch. Was ist Daten-Governance? Eine Daten-Governance stellt einfach eine Strategie her, wie ich meine Daten mit einer Richtlinie identifizieren kann, wie ich sie evaluieren kann und wie ich natürlich auch Priorisierung auf meinen Datenschutz legen kann. Ich muss auch Entscheidungen über das Datenmanagement treffen. Das bedeutet zum Beispiel, wie werden meine Daten gespeichert, wo werden sie gespeichert, wie werden sie verarbeitet, wie können sie versendet werden. Ich muss natürlich auch meine Compliance-Richtlinien einhalten. Und dabei hilft mir natürlich Datengovernance, um das einzuhalten. Und mit einer Datengovernance im Unternehmen habe ich auch die Erfordernis, dass auch meine User, die die Daten ja erzeugen und besitzen, auch ein Verständnis zum Datenschutz entwickeln müssen bzw. auch entwickeln können. Auch ganz wichtig. Und um das zu erreichen, ist es natürlich essentiell, dass ich Standards, Richtlinien und Informationsmanagementprozesse im Unternehmen etabliere und dort auch entwickeln kann. Warum ist das Ganze wichtig für mich im Unternehmen? Ich brauche eine gewisse Datenkultur im Unternehmen. Ich muss meinen Benutzern ermöglichen, dass sie auf Daten zugreifen können, dass diese Daten aber auch vertrauenswürdig sind. Also ich muss einfach sicherstellen, dass diese Daten auch hier sind. Ich entscheide ja anhand der Daten, die im Unternehmen vorhanden sind. Und ich muss natürlich auch meinen Benutzern ein Self-Service ermöglichen, dass die Benutzer auch sagen können, okay, jeder innerhalb der Organisation darf einfach in einem Self-Service auf die Daten zugreifen. Um so etwas einmal anzuschauen aus einer Architekturperspektive habe ich ja wie immer Angebot und Nachfrage. Und wenn wir uns das einmal betrachten, von unten nach oben, ich habe einfach hier Möglichkeiten für den Datenschutz, dass ich einfach sagen kann, ich kann über ein Data Loss Prevention System einfach sicherstellen, dass die Daten dort gespeichert werden, wo ich will, beziehungsweise auch verschlüsselt abgelegt werden. Also Dinge, die das einfach schützen. Ich brauche natürlich eine Informationsarchitektur. Ich muss das Datenmanagement auch orchestrieren können. Ich muss das auch auswerten können. Da würde mir BI helfen oder andere Analyse-Tools. Und ich muss natürlich auch schauen, wie schaut es eigentlich auf meiner Plattform aus? Wo sind die Daten? Wo sind sie im Netzwerk? Wo werden sie gesichert? Und welche Strategien habe ich hinsichtlich Datenschutz und den Umgang mit den Daten? Auf der anderen Seite habe ich natürlich im oberen Bereich meine Benutzer, die fragen diese Daten nach. Ich habe natürlich auch externe Mitarbeiter, ich habe externe Teams, die Zugriff auf Daten brauchen. Ich habe einfach unterschiedliche Ressourcen. Und hier sehe ich dann die verschiedenen Zielgruppen, Mitarbeiter, User, Manager, einen Datenschutzbeauftragten und dann sehe ich natürlich uns in der IT, die Information Worker sind oder IT-Professionals, die auch mit dem Datenschutz zu tun haben. Und aus einer Benutzerperspektive habe ich dann einen Pool an Daten, sehr oft auch sehr groß, vielleicht auch unübersichtlich für viele, um einfach die richtigen Daten zu finden und diese auch miteinander zu verbinden und dort auch auswerten zu können. Also auch hier in diesem Schaubild sehe ich einfach sehr schön, was Datengovernance in meinem Unternehmen auch bewirken kann und wo sie mir auch helfen kann. Um ein Framework für Datengovernance zu entwickeln, hat sich sehr bewährt, das in 5 Schritten zu machen. Und zwar im ersten Schritt einmal definiere ich einmal Rollen und Verantwortlichkeiten. Wer ist dafür zuständig? Wer überprüft das auch? Danach entwickle ich eine Strategie und habe dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, mit dieser Strategie kann ich das auch umsetzen. Ein Datenschutzbeauftragte-Modell zu entwickeln ist auch ganz wichtig, dass ich einfach die Verantwortungsbereiche im Unternehmen geklärt habe. Und im nächsten Schritt würde ich meine Daten dann auch klassifizieren, wo ich dann sagen kann, okay, was sind schützenswerte Daten und wo werden die auch abgelegt. Und im letzten Schritt entwickle ich einen Change-Prozess, der mir natürlich hilft, dieses Thema auch zu begleiten. Und wie wir sehen, das ist jetzt kein Prozess, der nach dem 5. Schritt einfach aufhört, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Sehr oft ist es so, auch aus der Praxis gesprochen, wenn ich mit Unternehmen spreche, es gibt Datenschutzbeauftragte, die werden genannt im Unternehmen, die werden möglicherweise aber nicht richtig etabliert. Die haben vielleicht auch zu wenig Unterstützung. Und was ich auch oft sehe, man beschäftigt sich ja zeitlang mit Datenschutz und Datenschutzbeauftragten und Datenschutzklassifizierungen. Es ist allerdings ein kontinuierlicher Prozess, weil natürlich auch sich das Datenschutzbedürfnis ändert, weil Daten vielleicht schutzwürdig waren, aber dann zu einem späteren Zeitpunkt auch nicht mehr schutzwürdig sind. Also alles solche Themen, die ich hier begleiten muss. Schauen wir uns einmal an, das 5-Phasen-Modell jetzt einmal ein bisschen aufgeteilt. Zuerst einmal gehen wir auf unsere Rollen und Verantwortlichkeiten ein. Wir haben auf der einen Seite brauche ich, um erfolgreich zu sein, hier auch Unterstützung im Management. Also ich muss hier auch sehen, wer kann uns hier unterstützen aus dem Management. Ich muss auch schauen, wer sind die Datenbesitzer, wer kann das aus dem Business heraus unterstützen, wer kann es aus der IT heraus unterstützen, um ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen. Dann muss ich natürlich auch schauen, habe ich irgendwelche Legal Requirements im Unternehmen, die einzuhalten sind. Also es kann ja behördliche Richtlinien geben oder sonstige Dinge, die auch zum Datenschutz beitragen können. Also wäre natürlich auch gut, wenn ich im Unternehmen dann auch ein Legal Counsel habe. Ist auch in der Praxis so, es bewährt sich immer, wenn ich auch im Zusammenhang mit Cloud-Technologien spreche, dass ich hier einfach auch sage, okay, ich nehme mir jemanden, der das rechtlich unterstützen kann, einfach ins Team dazu, damit ich auch hier eine rechtliche Absicherung habe. Sobald ich das dann gemacht habe, habe ich auch gleichzeitig ein Projektmanagement-Team identifiziert, welches mir einfach diesen Prozess begleiten kann. Im Ergebnis habe ich natürlich auch meinen Sponsor, der die Ziele für Datenschutzrichtlinie kommunizieren kann und der auch die Hintergründe oder die Beweggründe für so etwas klassifizieren kann. Mein etabliertes Programmmanagement, das ich dann hier etabliert habe und auch Arbeitsgruppen basierend auf Arbeitsbereichen. Das heißt, ich muss ja auch im Unternehmen strukturieren, in welchen Bereichen wird das dann umgesetzt. Wichtig sind hierbei auch, dass ich regelmäßig mich im Projekt auch zusammensetze und austausche, einfach um auch den Fortschritt zu messen und dann auch in einem Organigramm diese Rollen und Beziehungen festlegen kann und diese Rollen und Beziehungen natürlich auch dokumentiere. Aus einer Erfahrung her, was sind einfach Best Practices hier bei dieser Umsetzung ist, suchen Sie bitte den Executive Sponsor frühzeitig und binden Sie noch rechtzeitig ein, weil je früher der im Team ist, desto besser kann auch er die Beweggründe und die Hintergründe verstehen und das auch im Unternehmen und im Management transportieren. Ich brauche dann auch einfach Usage-Szenarien, also ich muss einfach auch wissen, welche Anwendungsgebiete kann ich mit meinen Benutzern klären und kann die auch umsetzen. Immer wichtig ist auch, es geht auch immer um Eigeninteressen und da muss ich natürlich schauen, wenn Richtlinien festgelegt werden, welches Eigeninteresse kann da auch dahinter stehen. Auch hier bitte ein bisschen mitschauen, was da die Themen sein können. Wichtig ist auch, dass ich ein monatliches Reporting mache, damit ich einfach ein Ergebnis messen kann. Ich kann einfach nichts bewerten, was ich nicht messen kann, was ich nicht irgendwo auch in Daten darstellen kann, damit ich einfach sehe, was da passieren kann. Und dann gibt es aber natürlich auch das Thema, in einem Komitee oder in einer Arbeitsgruppe werden manche Themen auch einfach sprichwörtlich zu Tode geredet oder zu Tode definiert. Das muss natürlich vermieden werden. Wichtig ist, das lerne ich auch immer, nicht nur theoretisch über ein Thema reden, sondern es auch tatsächlich umsetzen und auch meine Verantwortlichkeiten dann organisch abbilden und überprüfen. Was sich auch immer wieder bewährt hat, ist, dass ich, wenn ich in einem Unternehmen bin, man hat dann sehr oft die interne Brille auf und verliert ein bisschen den Blick von außen, nehmen sich ruhig jemanden von außen dazu, der sie unterstützt, der ihnen neue Ideen bringt, der einfach diesen Blick von außen auch gewährleistet im Unternehmen. Und schauen wir uns jetzt einmal den nächsten Schritt an in einer Strategie. Wir sollten auch immer die gesamte Landschaft im Unternehmen betrachten und nicht nur sehr fokussiert in einem Silo vorgehen. Das heißt, zunächst einmal wollen wir Maturity-Modell nach dem einmal arbeiten und einmal sagen, wo sind wir derzeit? Also einmal den derzeitigen Status feststellen und dann eben auch zu schauen, wohin wollen wir uns bewegen. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, wie schaut das aus heute, wie schaut es aus in 3 Jahren, wie schaut es aus einfach in 5 Jahren und wo wollen wir mit unserem Datenschutzkonzept dort landen. Und dann auch in diesem Maturity-Modell einfach festlegen, welche Bedingungen habe ich, wie kann ich es kontrollieren, wie kann ich Ergebnisse messen, was möchte ich standardisieren im Unternehmen und wie möchte ich das auch durchführen und einführen können. Und im nächsten Schritt bin ich dann auch schon bei der Datenklassifizierung, die einmal festlegen und auch die Sicherheit definieren, wie kann ich das einfach machen. Im Ergebnis habe ich dann einfach die Möglichkeit, dass ich zu sagen kann, okay, wir haben ein Data Maturity Modell und ein Unternehmens Maturity Modell. Dort stehen wir heute, dort wollen wir hin in 3 Jahren, dort wollen wir hin in 5 Jahren. Dann entwickeln wir natürlich, um das Ziel zu erreichen, auch eine Roadmap, wo wir dann sagen können, was sind unsere nächsten Schritte und wie komme ich dorthin. Und mit der schriftlichen Datenklassifizierung, da helfen wir einfach Richtlinien wie eine ISO 27018 Zertifizierung aus dem Jahr 2014. Die kann ich einfach anschauen und kann eben auch sagen, okay, wir richten uns in unserer Datenklassifizierung nach diesem Thema. Und im nächsten Schritt machen wir eine Ergebnismessung, um einfach darzustellen, hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert. Wieder aus der Praxis, was sind so Erfahrungsberichten, die man auch hier mitdenken sollte? Wie schon vorher erwähnt, betrachten Sie bitte auch das Unternehmen von innen natürlich, aber bitte auch immer von außen. Wie ist die Außenwirkung? Wie schaut das einfach aus? Mit welchem Maturity-Modell beginne ich? Also ich muss auch natürlich hier da nachdenken, dass ich auch das Richtige gewählt habe. Dann ist auch einer der Punkte, wir wollen ja ein Ergebnis erzielen für das gesamte Unternehmen in 3 bis 5 Jahren. Das heißt, ich habe einen Ausblick, dass ich sage, okay, wir wollen das mit allen machen. Aber mal zu beginnen, beginnen wir mal in einem kleinen Bereich, schauen, wie sich das dort bewährt und wie wir das dort gut umsetzen können. Und im nächsten Schritt sagen wir, wie können wir die Daten teilen? Also wie passiert, wenn ich Daten teile, wenn ich Daten im Unternehmen teile? Und das ist vom Gedankengang auch viel einfacher, dass ich darüber nachdenke, Ich habe diese Daten, auf diese Daten wird zugegriffen, anstelle dass ich beginne mit einem Kontrollmechanismus und den zu entwickeln und einfach zu sagen, ich schränke den Zugriff zu den Daten so stark ein, dass einfach auch die Verwendung nicht mehr möglich ist oder nicht mehr praktikabel wird. Im Zuge der Umsetzung werde ich natürlich auch feststellen, dass manche der Dinge, die ich mir vielleicht theoretisch überlegt habe, in der Praxis sich nicht ganz so bewähren. Das heißt, ich muss auch meine Anforderungen natürlich adaptieren und anpassen können. Und ganz wichtig ist auch, bitte reden Sie auch über den Erfolg in der Umsetzung, weil Datenschutz ist nichts, wo jeder sagt, hurra, damit möchte ich mich jetzt unbedingt beschäftigen. Da ist es ganz wichtig, dass ich auch eine Erfolgsmessung habe und die auch gut kommunizieren kann. Wenn wir uns einmal das einmal anschauen aus einer Informationsarchitektur heraus und uns die einzelnen Prozesse anschauen, ist einmal der Punkt, wo bin ich heute? Und da sehe ich einfach, bin ich in einem Basismodell, bin ich schon ein bisschen reaktiver geworden, habe ich mein Modell auch definiert oder bin ich schon viel weiter in einem Managed- und Optimierungsmodell drinnen. Und von dort aus definiere ich einfach das Ziel, wo ich hin möchte und wo ich in 3 bis 5 Jahren stehen möchte. Und im nächsten Schritt bilde ich den Plan, der genau darauf aufbaut, wo ich einfach sage, okay, im ersten Jahr klären wir mal, wer besitzt die Daten, wie passiert das? Im zweiten Jahr kümmern wir uns dann um den Datenschutz und auch um die Qualität der Daten. Und das Ganze kann ich natürlich kontinuierlich auch über Sponsoren und in einem Steering-Komitee auch begleiten und würde dann zum Beispiel auch Dashboards bilden, die im Unternehmen einfach aufzeigen, wie schaut es aus mit dem Datenschutz, wie kann ich das einfach begleiten und wie kann ich das auch anschauen. So, jetzt brauchen wir unseren Datenschutzbeauftragten. Der Datenschutzbeauftragte, den gibt es ja heutzutage auch schon in vielen Unternehmen. Ich würde jetzt einmal behaupten, es muss nicht immer eine beliebte Position sein, weil der Datenschutzbeauftragte hat natürlich als Aufgabe und als Funktion, sich um den Datenschutz zu kümmern. Der wird meistens im Team nominiert oder von einem Bereichsleiter festgelegt. Dieser Datenschutzbeauftragte, der muss einfach klären, welche Daten habe ich im Unternehmen oder habe ich in meinem Bereich und welche sind die schützenswerten Daten. Und der muss natürlich auch ein bisschen Awareness schaffen zwischen den Personen, wo er eben sagt, okay, schaut einmal ein bisschen auf den Datenschutz, wie wird das ausschauen und so weiter. Der Datenschutzbeauftragte hat auch die Funktion, dass der Einsatz der Daten konsistent ist. Das bedeutet, in einem Unternehmen werden Daten als wahnsinnig schützenswert betrachtet, in der anderen Abteilung dafür gar nicht, weil einfach die Relevanz der Daten vielleicht gar nicht klar ist. Und der Datenschutzbeauftragte sollte eben auch schauen, wie kann er unterstützen, wenn Benutzer tatsächlich nachfragen, wie kann ich Daten klassifizieren und wie schaut das denn jetzt aus. Ein Datenschutzbeauftragter muss natürlich auch das Bewusstsein entwickeln können, was schützenswerte Daten sind. Das heißt, es ist auch wichtig, diese Personen kontinuierlich zu trainieren, das Bewusstsein in ihnen zu stärken und auch ganz klar festzulegen in dem Team, hört zu, wenn ihr Fragen habt, geht zu dem Datenschutzbeauftragten. Seine Funktion ist einfach, euch zu unterstützen und hier eine gute Umsetzung zu ermöglichen. Was sich sehr bewährt hat, wenn ich mehrere Datenschutzbeauftragte im Unternehmen habe, ist, bilden Sie eine Community, lassen Sie diese Personen sich untereinander austauschen, dass die einfach wissen, okay, wie gehe ich mit dem Thema um? Was sind gute Erfahrungen? Was sind weniger gute? Kann ich irgendwelche Best Practices teilen? Wie kann ich mich in der Community einfach austauschen? Da ist es ganz wichtig, diese Leute müssen auch zusammenarbeiten, damit sie einfach sehen, okay, was ist ein guter Weg für die Umsetzung. Ein sehr häufiger Prozess oder wie das einfach früher war, der Datenschutzbeauftragte ist traditionell sehr häufig in der IT zu finden, weil die IT ja auch der zentrale Ort ist, wo die Daten gespeichert und abgelegt werden. Grundsätzlich wäre es aber ein besserer Weg, wirklich Datenschutzbeauftragte in den Unternehmen, in den einzelnen Teams zu etablieren und das auch aus der IT rauszunehmen, weil es die IT kann den Datenschutz unterstützen, sie kann ihn sicherstellen, aber auch eine IT-Abteilung kann nicht zu jeder Zeit entscheiden, was schützenswerte und was nicht schützenswerte Daten sind. So, jetzt schauen wir uns einmal die Datenklassifizierung an. Bei der Datenklassifizierung, das ist ja jetzt auch kein unbedingt neues Thema. Mit Datenschutz haben wir uns ja schon immer beschäftigt, aber wir haben ja neue Komponente drinnen und das ist jetzt die Cloud und ich muss auch immer, wenn ich mit meinen Kunden über diese Themen spreche, auch einmal definieren, wenn ich Daten klassifiziere, dann ist Teil der Datenklassifizierung auch, dass ich einfach festlege, welche dieser Daten werden in Zukunft in der Cloud abgelegt und welche bleiben nach wie vor on-premises. Also auch hier muss ich einfach ein bisschen Organisation um das Thema herum machen. Das bedeutet, gut ist es einmal eine Katalogisierung festzulegen, Entschuldigung, und auch das Ganze zu überwachen, also ein Reviewing machen, um einfach meine Ergebnisse zu überprüfen. Im Ergebnis würde ich dann einfach einmal festlegen, wie werden meine Daten in der Cloud gesichert und wie werden sie auch dorthin übertragen. Ich möchte natürlich auch wissen, wo meine Daten zugegriffen werden und auch meine Mitarbeiter müssen natürlich wissen, wo sie die Daten finden. Und auch hier wieder aus der Erfahrung, ganz wichtig ist einfach, dass ich diese Datenklassifizierung als Prozess definiere. Datenklassifizierung kann Stand heute auch automatisiert unterstützt bzw. etabliert werden. Ist eine ganz häufige Diskussion, die ich habe mit Kunden, die dann einfach sagen, ich kann das nicht, es ist immer ein manueller Prozess. Der manuelle Prozess kostet sehr viel Zeit und Ressourcen. Ich kann mit den modernen Sicherheitsmethoden, die uns zur Verfügung stehen, einfach diese Datenklassifizierung zum Teil auch automatisieren und dort auch unterstützen. Wichtig ist auch im Team, jeder muss diese Datenklassifizierung auch verstehen. Also ich muss einfach auch das Verständnis im Unternehmen bilden, was Datenklassifizierung ist und wie ich das dann umsetze. Es soll ein Teil der Unternehmenskultur werden, was Datenklassifizierung angeht. Und ich sollte natürlich auch meine Daten so transparent wie möglich darstellen und dass sie auch vertrauenswürdig sind. Um das Ganze umzusetzen, ist auch ganz wichtig, wir hören immer wieder, wir müssen Change Management machen, wir müssen einen Change-Prozess definieren, wir müssen das Ganze entwickeln. Es geht immer wieder um das Thema Change und wie kann ich das einfach einsetzen. Auch hier ist es so, ein Change-Management-Prozess gehört auch etabliert im Unternehmen, der muss auch unterstützt werden. Ich muss dann einfach auch sagen, aus dem Change-Management heraus, wie schaut es aus mit meiner Roadmap, wie kann ich das umsetzen. Ich muss auch meine Zielerreichung ermöglichen und auch das Verhalten dafür bestimmen können und darf auch nicht außer Acht lassen. Ich arbeite mit Menschen. Ich muss auch schauen, welche sozialen und kulturellen Dimensionen gibt es im Unternehmen, weil die auch natürlich den Change-Management-Prozess oder das Change beeinflussen können. Im Ergebnis brauche ich im Endeffekt dann auch Wege, wie ich zum Beispiel mit Eskalationen umgehen, wie ich eine Problembehandlung machen kann. Ich brauche eine regelmäßige Kontrolle, einfach um zu sehen, was hat gut funktioniert, was kann noch verbessert werden in Zukunft, wie kann ich damit umgehen. Ich muss natürlich auch meine Ergebnisse dokumentieren können und ich sollte mich auch auf jene Bereiche konzentrieren, wo ich ja gute Unterstützung erhalte. Wieder Best Practices aus diesem Bereich. Wichtig ist einmal, dass ich auch weiß, was sind persönliche Motivationen, welche Möglichkeiten habe ich, was für ein soziales Umfeld habe ich, in welchem Bereich bin ich und wie kann ich das Ganze einfach einbinden und wie kann ich das umsetzen im Change Management. Ich muss natürlich auch die Unternehmenskultur betrachten und die auch beobachten. Dafür stehen mir Social Media Tools zur Verfügung. Ich kann zum Beispiel auch mit Yammer, mit einem Enterprise Social Tool, auch sehen, wie verändert sich das Unternehmen als Ganzes. sehr viele Unternehmen sagen ja natürlich, okay, ich bin noch nicht so weit. Wir sind kein Social-Unternehmen in dem Sinne. Wir haben eine ganz andere Kommunikationsstruktur. So etwas, so ein Change-Management-Prozess kann ich aber sehr gut durch solche Tools auch unterstützen, weil die einfach die Kommunikation auf eine andere Art ermöglicht, wie ich es mir vielleicht in einer hierarchischen Struktur ermöglicht habe. Und das ist auch ganz wichtig, durch solche Social Tools habe ich natürlich auch eine Möglichkeit, meine Zusammenarbeit und Erfahrungen zu fördern im Unternehmen. Gut, schauen wir uns einmal an, was Datenklassifizierung heißt und wie das dann eben umgesetzt werden kann. Gehen wir mal hier noch ein bisschen durch die einzelnen Themen. Zunächst einmal muss ich mir einmal die Datenexistenz und die Struktur vorlegen. Also es gibt einmal das Thema, ich habe Daten, die sind at rest gespeichert, also gespeichert auf einem Datenträger. Die liegen dort. Was mache ich mit diesen Daten? Werden die geschützt? Wie werden die at rest? Gibt es da eine Datenverschlüsselung? Also alles solche Themen sollte ich mir einmal anschauen, wie es da einfach ausschaut. Dann geht es natürlich auch auf Daten, die in Transit sind, also die sich gerade bewegen. Wie erfolgt diese Bewegung? Ist das ein verschlüsseltes, eine gesicherte Verbindung? Wie kann ich das sicherstellen, dass das auch gesichert verarbeitet wird? Und dann bin ich genau beim Verarbeitungsprozess der Daten. Wie gehe ich mit der Verarbeitung der Daten um? Wie arbeiten User mit Daten? Wie ist einfach der generelle Umgang mit diesen Daten? Und wie so schön immer ist in der IT, ich habe strukturierte und natürlich einen Haufen unstrukturierte Daten, um die ich mich aber auch kümmern muss. Denn zum Beispiel ist ein Screenshot einer Neuentdeckung in einem elektronischen Bereich ist genauso etwas Schützenswertes. Wenn ich das aber dann unstrukturiert einfach in einem Verzeichnis Bilder ablege und in OneDrive speichere, dann müsste ich auch diese Daten erkennen können und müsste auch hier einen Datenschutzmechanismus natürlich etablieren. So, wie fange ich an? Mit einer Datenklassifizierung ganz einfach. Zuerst plane ich es einmal, dann setze ich es um, dann schaue ich, ob das die Umsetzung auch funktioniert hat und dann habe ich einfach eine Datenklassifizierung auch umgesetzt. Also das sind so diese vier Bereiche, wo ich das einfach im Unternehmen auch einsetzen kann. Wo kann mich dabei Azure und Office 365 unterstützen? Zum Beispiel im Bereich 2 bei der Umsetzung, wo ich dann einfach sage, okay, mit welcher Datenklassifizierung arbeite und wie erzwinge ich auch eine Datenklassifizierung? Ja? Beispiel, ganz einfach, Kreditkartendaten. Wie stelle ich sicher, dass die immer verschlüsselt abgelegt werden? Weil das sind schützenswerte Daten. Wie kann ich das einfach schön im Unternehmen auch umsetzen? Und hier einmal ein Modell als Beispiel, wo ich sagen kann, wo liegen meine Daten, was sind Entscheidungsgrundlagen und wie klassifiziere ich die? Und das Ganze in einer Datenklassifizierung schaut einfach aus wie eine umgedrehte Pyramide. Ich sehe also, das Gros meiner Daten wird verfügbar sein, kann für jeden einsichtig sein. Das sind einfach öffentlich oder öffentlich im Unternehmen öffentlich verfügbare Daten, die nicht unbedingt schützenswert sind, wo ich auch keine großen Einschränkungen im Zugriff haben muss. Also ich brauche nicht über Abteilungen einfach jedes Mal an Datenschutz drüberlegen, nur damit die eine Abteilung nicht weiß, was die andere tut. Also hier einfach bedenken, dass man sich auch austauschen sollte, dass man gemeinsam an den Daten arbeiten sollte, dass das auch hier die Möglichkeit gibt, das einzusetzen. Wenn ich einmal so eine Klassifizierung habe, kann ich dann sagen, aus technischer Seite, die sind für einen Public Cloud Service einfach geeignet. Die kann ich auch in einem Public Cloud Service einsetzen. Daten, die nach Level 2 klassifiziert sind, dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, ich muss einmal schauen, wo kommen die Daten her? Darf ich sie vielleicht nur anschauen und wo werden die einfach verspeichert? Interessant ist dort auch, wir betrachten jetzt heute nur die Speicherung auf einem Cloud-Service, aber bedenken Sie bitte auch, eine Datenklassifizierung findet auch dann statt, wenn ich die auf meinem privaten Heimgerät speichere. Auch dann habe ich möglicherweise ein Datenschutzproblem, weil dort auch meine Kinder mit dem Notebook spielen, weil Freunde auf das Notebook zugreifen und so weiter. Also auch dort muss ich das mitbedenken. Dann im Level 3 habe ich Daten, die kann ich innerhalb des Unternehmens natürlich teilen. Aber ich teile sie vielleicht nicht außerhalb des Unternehmens. Also das sind einfach Daten, die sind schützenswert innerhalb des Unternehmens, müssen nicht unbedingt mit externen geteilt werden. Und hier kann ich dann eben sagen, auch diese Daten können in einem Cloud-Service verspeichert werden. Aber es gibt vielleicht Sicherheitskontrollen. Und eine dieser Sicherheitskontrollen könnte sein, dass ganz klar definiert wird, Level 3 klassifizierte Daten dürfen in SharePoint Online abgelegt werden, aber nur in einem SharePoint, wo das anonyme Teilen deaktiviert ist, beziehungsweise wo auch das Teilen mit externen Personen deaktiviert ist. Also wäre zum Beispiel eine ganz einfache Datenschutzmaßnahme. Level 4 sind einfach Daten, die tatsächlich eingeschränkt wird, wo Individuen diese wirklich nur in einem bestimmten Personenkreis auch untereinander teilen und die nicht im Unternehmen einfach für jeden zugänglich sind. Und hier habe ich wieder auch, um das Beispiel mit einem Cloud-Service anzulegen, sind auch geeignet für einen Cloud-Service. Aber bei Level 4 Daten muss ich einfach ein technisches Hilfsmittel zur Verfügung stellen, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, diese Daten werden nur in einem Personenkreis geteilt. An dieser Stelle möchte ich auf das Webinar zu Azure RMS verweisen, wo ich gezeigt habe, dass ich mit Azure RMS, mit dem Rights Management Service, ganz einfach auch den Personenkreis einschränken kann, auf den, die auf ein bestimmtes Dokument dann Zugriff haben. Und auch hier kann mich diese Technologie einfach unterstützen. Level 5 Daten, das sind die Daten, die im Unternehmen wirklich extrem schützenswert sind, wo ich auch darauf achten muss, dass die hier sind. Die sind kritisch für den Unternehmensfortbestand. Solche Daten sollte ich auch tatsächlich nur in einer gesicherten Private Cloud-Umgebung absichern, beziehungsweise auch on-premises einfach gesichert haben. Aber auch hier, der Datenstandort muss nicht unbedingt auch Datensicherheit bedeuten. Wenn ich Daten on-premises schützen möchte, die Level 5 klassifiziert sind, dann sollte ich mich auch on-premises darum kümmern, dass es einen dementsprechenden Datenschutz gibt. Auch hier könnte mich Azure RMS unterstützen dabei, weil ich damit auch On-Premises-Systeme abdecken und absichern kann. Also noch einmal kurzer Verweis, bitte schauen Sie sich einfach das Webinar zu Azure RMS einmal an, wenn Sie das weiter interessiert. Bei der Datenklassifizierung und vor allem, wenn ich darüber spreche, über einen Cloud-Dienst und wie ich das dann dort einsetze, ganz wichtig, es sind Ihre Daten. Das bedeutet aber auch, Sie kümmern sich um Ihre Datenklassifizierung. Niemand von extern wird Ihnen das vorschreiben. Sie bekommen Unterstützung, aber die Umsetzung und die Klassifizierung, die richtige, setzen dann auch Sie ein. Also Ihre Datenklassifizierung auf Ihren Daten. Schauen wir es uns noch einmal kurz in einem Schaubild an, wie mir eben das Cloud-Service auch helfen kann bei der Datenklassifizierung. Und hier sehe ich einfach, ich habe geheime Daten, die möchte ich schützen. Wie kann ich das machen? Ich kann auf der einen Seite meine Daten über Gateways verschlüsseln, auch hier wieder eigene Keys verwenden, in eine HSM tun und darüber einfach die Daten verschlüsseln. Ich kann Rights Management Services einsetzen. Beispiel wieder Azure Rights Management Services ist eingebaut in Office 365, kann ich Stand heute in jedem Enterprise Service sofort aufdrehen und umsetzen. Ich kann mit Data Loss Prevention Policies auch arbeiten. Auch dazu wird es ein Webinar geben, wo ich das genauer zeige, wie diese Policies eingesetzt und umgesetzt werden. Also hier kann ich damit arbeiten. Und auch diese Daten kann ich auch on-premises genauso schützen. Also ganz wichtig, Das Gleiche, was für die Wolke gilt, für den Schutz, gilt auch on-premises. Nur weil ich die Daten bei mir gespeichert habe, heißt das nicht, dass sie dort automatisch sicher sind. Ich muss auch für on-premises-Umgebungen einfach dafür sorgen, dass der Datenschutz hier eingehalten wird. So, jetzt machen wir einmal einen Schwenk in unsere Demo und schauen uns einmal im ersten Schritt das Azure Trust Center an. Das Azure Security Center ist etwas ganz Neues, das ich innerhalb von Azure auch verwenden kann. Finde ich im Internet, kann auf Azure Security Center gehen. Sehen Sie dann auch im Anhang, gibt es ein paar Links dazu. Das Security Center soll mich dabei unterstützen, Bedrohungen zu erkennen, darauf auch reagieren zu können und einfach auch die Visibilität, also die Visibility zu erhöhen, wenn es um Kontrolle in und außerhalb meiner Azure-Ressourcen geht. Und das ist ganz wichtig, dass ich auch sehe, wie schaut es aus mit meinen Azure-Ressourcen, wie kann ich die einsetzen und wie kann ich die auch kontrollieren. Und im ersten Schritt sehe ich dann einfach, okay, das sind die Ressourcen, das ist schützenswert und so weiter. Ganz wichtig, das ist jetzt derzeit noch in einer Preview, wenn Sie hier auf den Knopf Get Started gehen, kommen Sie auf eine Seite, wo Sie das ganze Thema einmal kostenlos testen können. Und Sie sehen, im Azure Security Center habe ich einfach den Schutz über mein Active Directory, mein Azure Active Directory, meine Azure Websites, meine SQL-Datenbank und viele andere Themen auch. Und hier kann ich einfach sagen, okay, gehe ich hier rein und wie beginne ich mit dem ganzen Security Center? Noch einmal zurück, schauen wir uns das auch hier an. Es gibt auch hier kurze Videos, wo ich einfach sagen kann, okay, wie schaut es aus mit meinem Security-Status? Also genau das, was wir früher uns angeschaut haben mit dem Maturity-Modell. Ich möchte natürlich über Cloud-Sicherheit auch informiert werden. Und wie kann ich solche Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen eintragen? Ganz interessant ist, und da tut Azure wirklich viel, wie kann ich eine Datenschutzverletzung auch sehen und wie kann ich die auch umsetzen? Also auch hier habe ich diese Möglichkeit. Ein weiterer Bereich, den ich rund um Azure und Trust und Compliance sehe, ist einfach das Microsoft Trust Center, wo ich, gehen wir mal hier drauf, wo ich einfach hier sehe, das Trust Center zeigt mir einfach Möglichkeiten auf, wie ich sicher mit meiner Cloud Security umgehen kann, wie ich Privacy auch festlegen kann, wie ich das auch schützen kann und transparent sein kann. Und hier habe ich einfach die Möglichkeit, dass ich das über alle Bereiche, also alle Services, die im Enterprise-Bereich angeboten werden, einfach durchschauen kann. Und auch hier wieder, wie gehe ich um mit Compliance, wie gehe ich mit Datensicherheit? Schauen wir uns das einmal ganz kurz an. Gehen wir mal hier zum Beispiel rein auf Compliance und dann sehe ich, springe ich in das Fenster Compliance und kann hier einfach durchschauen, welche Zertifizierungen gibt es derzeit. Sie sehen hier EU Model Clauses, ISO 27018. Wo wird das umgesetzt? Wie wird das umgesetzt? Und auch hier wieder die Umsetzung über Azure mit Compliance. Also hier sehe ich es einfach, wie ich das einsetzen kann. Auch hier die ganzen Zertifizierungen, die Microsoft Azure und Office 365 mittlerweile haben. Also können sich einfach durchklicken und informieren. Auch hier wieder nach den einzelnen Bereichen würde ich zum Beispiel sehen, okay, wie schaut es jetzt aus mit Azure, mit Compliance und Sicherheit? Es gibt ein eigenes Teamblog, wo ich die Neuigkeiten zur Azure Security auch lesen kann und wie ich damit beginne. Also ist ganz wichtig, dass ich hier einfach auch die Sicherheit überprüfen kann. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, bitte schauen Sie sich das durch, damit Sie einmal hier ein Bild bekommen, was an Security-Maßnahmen hier in Microsoft-Diensten verwendet wird. Neben Azure gibt es natürlich auch das Office 365 Trust Center. Und im Office 365 Trust Center habe ich ähnliche Aufgaben und Videos und so weiter, wo ich mich informieren kann, wie hier der Umgang besteht. Schauen wir uns auch das einmal kurz an. Das Office 365 Trust Center ist auf der einen Seite eingebunden in das Microsoft Trust Center, finde ich hier unter den Cloud Services, hätte ich das drinnen und sehe ich auch hier, welche Videos gibt es, wie die Umsetzung passiert, welche Möglichkeiten ich habe für die Umsetzung, was meine Compliance-Einträge sind, wie das verwendet wird, wo die Daten gespeichert werden. Also alle diese Dinge kann ich hier einfach nachschauen. Es gibt aber auch ein eigenes Office 365 Trust Center. Das möchte ich auch noch einmal kurz verweisen, weil ich hier eine Menge an Videos habe und wo ich einfach auch nachschauen kann, wie ist das Service aufgesetzt, wie schaut es aus mit der Compliance, wie schaut es aus mit der Uptime, also alles solche Dinge, die ich hier, wenn ich um Security spreche, einfach hier schön umsetzen kann. Ein weiterer Bereich, wenn Sie sich um Datenschutz und Datensicherheit auch kümmern, ist die sogenannte Cloud Controls Matrix. Die Cloud Controls Matrix entwickelt von der CSA, also Cloud Security Alliance, wo Sie einfach sehen, das ist ein standardisiertes Framework, wo ich sagen kann, welche Dokumente gibt es hier und wie kann ich die dann auch mappen auf meine Cloud-Dienste, die ich einfach verwende. Gut ist, dass die Cloud Controls Matrix, da gibt es ein Matching und zwar sowohl für Azure als auch für Office 365. Die entsprechenden Dokumente können Sie einfach downloaden und dann eben auch diese Daten nach Datenschutz und nach der Datensicherheit gut bewerten lassen. Im letzten Abschnitt gehen wir auch kurz auf das Office 365 Protection Center ein. Das ist ganz neu. Schauen uns das einmal kurz an. Um auf das Protection Center einzusteigen, öffne ich einen Browser. Ich habe hier schon einen vorbereitet und melde mich einmal mit einem User dort an auf portal.office.com und nehme da meinen Benutzer, mit dem ich mich anmelden kann und bin dann auch schon im Office 365 drinnen. Was ich hier sehe, um in dieses Protection Center zu gelangen, ich habe auf der linken Seite meinen App Launcher, kann dann hier auf die Administration umsteigen und sehe in der Administration auf der linken Seite einen Punkt, der heißt Compliance. Klicken wir mal da drauf und das Compliance Center rufe ich dann hier auf und da sehe ich einfach, das ist jetzt einmal das traditionelle Compliance Center und ich sehe hier wird Microsoft in Kürze Änderung vorführen und das sehe ich eben hier, das neue Office 365 Protection Center. Wenn ich da draufklicke, komme ich auf dieses Protection Center und dann sehe ich auch hier, das ist das neue Protection Center, wo ich mich einfach kümmern kann um Data Management, um Security und solche Themen. Das Protection Center ist auch ganz wichtig. Ich muss nicht unbedingt über die Office 365 Zentraladministration gehen, sondern das ist auch dezentral zur Verfügung gestellt über protection.office.com und über dieses Protection Center kann ich dann auch mit den entsprechenden Berechtigungen Leute oder Datenschutzbeauftragte direkt berechtigen. Die müssen gar nicht auf meine Office 365 Daten zugreifen. Schauen wir mal hier kurzer Überblick, Security, Data Management, Suchen und so weiter. Also das wird so ein Self-Service-Portal werden, wo meine Datenschutzbeauftragten, wo Auditoren auch sich das anschauen können. Auf der linken Seite habe ich die Navigation, wo ich hier einfach meine Zugriffe habe, ein Permission-Modell und da sehe ich einfach, ich habe unterschiedliche Zugriffsberechtigungen, die basieren auf dem Role-Based Access-Modell. Das heißt, ich habe eDiscovery Manager, ich habe Reviewer, ich habe Supervisoren drinnen, ich habe Compliance-Administratoren drinnen, also genau diese Personen und sehe auf der rechten Seite auch, was die alles umsetzen können und was die organisieren können. Dann, wenn wir weiterschauen auf der linken Seite, ich habe hier auch Sicherheitspolicies und eine dieser Policies kümmert sich um Data Loss Prevention und DLP wird in dieses Protection Center mit einfließen. Zum Beispiel kann ich DLP für meine Mails organisieren oder ich mache Data Loss Prevention auch für meine SharePoint Online und OneDrive for Business Account. Wie würde ich das machen? Gehe hier einfach auf das Plus, auf das neue Modell und könnte hier dann einfach eine Data Loss Prevention Policy anlegen. Ich sehe auch hier, es gibt schon einen Haufen Templates, die ich einsetzen könnte. Wir machen jetzt einmal eine Custom Policy, gehen dann einmal auf Next und dann kann ich hier festlegen, für welche DLP, also für welche SharePoint-Umgebung möchte ich das haben. Möchte ich nur für spezielle Seiten, möchte ich es auch nur für manche OneDrive for Business Accounts. Dazu wird es einen detaillierten Webcast geben, wo wir das anhand von Beispielen auch noch einmal durchgehen. Kommen Sie einfach wieder im März, zeichnen wir das auf und zeigen Ihnen das dann. Nächster Schritt, Datenmanagement. Und hier habe ich auch drinnen, weil auch das gehört zum Datenschutz. Ich habe die Möglichkeit, auch Daten zu importieren. Ich kann Daten sehr schnell in Office 365 importieren, und zwar Laufdaten, Transitdaten, alte PST-Dateien und so weiter. Da hilft mir dieses Import-Service, das ich hier drinnen habe. Ich kann auch mich um eine Datenarchivierung kümmern. Was bedeutet das? Ich lege einfach fest, okay, es gibt in Exchange Online ein unlimitiertes E-Mail-Archiv. Dort werden meine Daten abgelegt und wird hier einfach sehen, Beispiel meine User. Wie schaut es aus mit dem E-Mail-Archiv? Was ist dort abgelegt und so weiter? Also das habe ich einfach dabei. Retention, auch ganz wichtig. Retention Policies bedeuten einfach, ich mache da Policies, wo ich sage, wie wird mit den Daten umgegangen. Eine Retention Policy könnte zum Beispiel sein, Daten, die länger als 30 Tage im E-Mail-Papierkorb der User liegen, werden automatisch gelöscht oder werden automatisch archiviert. Oder eine Retention Policy könnte auch sein, wie schaut das eben aus, wenn ich Daten als privat klassifiziere, dürfen die, werden die verschlüsselt oder solche Themen. Nächster Schritt im Office 365 Protection Center ist Search and Investigation. Und hier sehe ich auch, ich könnte über mein Service einen Audit Log laufen lassen und könnt hier einfach sagen, okay, ich suche in einem gewissen Zeitraum und möchte einfach sehen, in meinem Office 365, was ist dort passiert. Solche Daten, wenn ich die laufen lassen, kann ich dann auch exportieren und einem Auditor auch zur Verfügung zu stellen. Auch ganz wichtig, dass ich solche Themen dann hier drinnen habe. Bei den Reports sehe ich dann auch, hier kann ich einfach sehen, welche Office 365 Aktivitäten habe ich, wie kann ich die umsetzen und kann auch die anschauen. Diese Reports werden immer stärker auch direkt in Office 365 ins Protection Center reinkommen. Und ganz unten habe ich einen Punkt, der nennt sich Service Assurance. Das ist das Trust Center Portal und hier sehe ich einfach in einem Dashboard, welche Reports werden mir von der Microsoft zur Verfügung gestellt. Und das ist ganz interessant. Hier sehe ich zum Beispiel die Cloud Control Matrix noch einmal mit dem Mapping. Kann mir die einfach hier anschauen. Könnte aber auch Compliance Reports anschauen, wie zum Beispiel den ISO 27018 Audit Report, aus welchem Jahr der ist und so weiter. Also ich kann hier einfach meinen Service bewerten und standardisiert das auch am Auditor dann weitergeben. Genauso schaut es aus mit meinen Trust-Dokumenten. Welche Dokumente habe ich hier? Wie schaut das eben aus mit den Security-Reports? Wie geht Office 365 mit dem Risk-Management um? Und so weiter. Also auch hier habe ich einen Haufen an Dokumenten, wo ich einfach sagen kann, okay, wie werden zum Beispiel Daten und mit welcher Technologie werden Daten in Office 365 verschlüsselt? Kann ich hier alles nachlesen. Letzter Schritt, unter den Settings kann ich auch einstellen, in welchem Bereich bin ich. Ich habe hier zum Beispiel bei mir eingestellt, wir sind in EMEA und in welchem Sektor befinde ich mich. Also ich habe hier einfach editiert, wir kommen aus Banking und FSI-Sektor und sind eben im Services-Bereich drinnen, speichere das dann und dann werden mir hier in diesem Assurance-Portal auch diese Daten zur Verfügung gestellt. Im letzten Schritt gehen wir noch einmal kurz zurück auf die Seite Home. Das ist nämlich ganz interessant. Im Bereich Search und Investigate, wenn wir auf diesen Pillar einmal klicken, sehe ich auch, hier kann ich über Content suchen. Und hier wird es eine Änderung geben im eDiscovery Center, wenn wir uns einmal das hier anschauen. Content Search, ganz neu. Hier sehe ich einfach, ich habe eine kontinuierliche Suche über das Service gemacht, kann eine Suchquery auch machen und kann meine Suchergebnisse auch anschauen. Und ganz neu ist, ich habe hier als eDiscovery Service auch Equivio Analytics drinnen. Das ist ein Service, das hat Microsoft ja vor kurzem hinzugefügt zu Office 365. Und hier kann ich über dieses Analytics Dashboard mir einen Export machen und dann das auch auswerten. Also auch ganz wichtig, wenn Sie einen Auditor haben, wenn Sie dem Reports zur Verfügung geben, das ist der Weg, wo Sie einfach einsteigen können und das festlegen können. Zum Abschluss vom heutigen Webinar kurzer Appendix, welche Themen wir einfach besprochen haben. Hier sind die einzelnen Links zum Protection Center, zum Trust Center und zum Security Center. Hinweis auch, es gibt einen Blog, das nennt sich Microsoft on the Issues. Da wird auch immer wieder berichtet über die neuesten Technologien, was Microsoft im Bereich Sicherheit macht. Also durchaus lesenswert. Und letzter Schritt, bitte schauen Sie die Cloud Control Matrix an. Standardisiertes Verfahren kann ich einfach bewerten, meine Datenklassifizierung. Sollten Sie noch Fragen haben, ich bin jetzt auch im Webinar noch online und dann können wir noch ein paar Themen diskutieren. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen im März, wo wir uns einfach Beispiele zu Data Loss Prevention anschauen. Im Februar kommt mein Kollege Rainer Stroppeck, spricht über Application Lifecycle Management in der Microsoft Cloud. Im April schauen wir uns einfach an, wie ich automatisieren kann in Microsoft Azure. Ich bin dann im Mai wieder dran mit Enterprise Mobility und die Zusammenarbeit mit Azure. Und im Juni sprechen wir über Kostentransparenz und Kostenkontrolle in der Azure Cloud. Vielen Dank für die Teilnahme und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald.